Ich gebe dir mein Herz und alles, was ich bin. Um deinetwillen, Herr, leg ich alles vor dich hin. Das, was ich mir erträum, was meine Rechte will, ich gebe alles auf für ein neues Leben, Herr. Mein ganzes Leben gebe ich dir, gebe ich dir. Mein ganzes Leben gebe ich dir, gebe ich dir.
Ich habe das Empfinden, dass es ab und zu mal für uns sehr wichtig ist, dass wir wieder zurück zur Basis gehen. Back to the basics. Alles, was wir lernen, alles, was wir erleben im Herrn, alles, unser ganzen Wandel ist gekennzeichnet dadurch, dass wir immer mehr von ihm lernen, dass wir immer neue Erfahrungen machen. Aber wenn ich das richtig erkenne, über die Jahre, die ich mit dem Herrn gehe, das sind fast 30 Jahre jetzt, merke ich, dass es immer wieder notwendig ist, wieder zurück auf die Basis zu kommen. Weil der Feind hat eine Eigenschaft und diese Eigenschaft heißt Täuschung. Diese Eigenschaft heißt Benebelung. Diese Eigenschaft heißt Hinterlistigkeit. Das sind schon drei Eigenschaften. Es sind wahrscheinlich viel, viel mehr Eigenschaften, aber die haben alle dieser Hauch, der will, uns vom Weg abzubringen. Amen. Das will der Feind. Alles aber basiert auf eine Sache. Unser ganzen Christsein können wir auf einen Moment in der Geschichte wieder zurückführen. Und welcher Moment wird das wohl sein? Als Jesus ans Kreuz hing. Als er für unsere Sünden bezahlt hat, als er den Sieg errungen hat, als er das getan hat, das war der Vollendung der Opfer, der notwendig war, um uns zu erkaufen, um uns zu erlösen. Und so möchte ich das heute nochmal anschauen und uns vor Augen führen. Denn es gibt keine andere Basis, auf den wir leben können. Es gibt keine andere Basis, auf dem wir überwinden können. Es gibt keine andere Basis. Wenn wir versuchen, eine andere Basis zu finden, dann versuchen wir in unserem eigenen Fleisch was zu erbringen, was gar nichts von uns zu erbringen ist. Es ist eine Sache der Unmöglichkeit. Wenn wir abweichen vom Kreuz Christi, wenn wir abweichen von seiner Sühnetod am Kreuz, dann weichen wir von unserer einzigen Hoffnung ab. Also lass uns das noch einmal anschauen. Ganz konkret und ganz klar. Römer 5 und ab Vers 6. Denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren oder als wir noch Sünde waren, für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines Gerechten willen, um des Guten willen wagt er vielleicht sein Leben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünde waren. Der ist für uns gestorben, als wir noch Sünde waren. Nicht, weil wir es verdient haben. Das ist grundlegend. Und wenn wir das nicht akzeptieren, dann ist unser ganzes Leben ein Frust. Der ist gestorben für uns, weil oder während wir schwach waren. Während wir ihn ignorierend haben. Während wir ihm nichts wollten. Während wir in unserer Sündhaftigkeit waren. Zu der Zeitpunkt ist er für uns gestorben. Nicht nachdem wir uns so weit zusammengerauft haben oder gerafft haben, dass wir einigermaßen gut waren. Und doch so leben wir immer wieder. Immer wieder in unserem Leben. Da sagen wir, na, wie es mir heute geht, kann er mich nicht gebrauchen, kann er nicht mit mir reden. Meine Gebete werden heute bestimmt nicht geantwortet. Wenn es mir so geht, wenn ich so sündhaft bin und so dumm bin. Aber Leute, das ist diese Täuschung. Das ist diese Hinterlistigkeit des Feindes, der dir sagt, du bist ihm eh nichts wert, also vergiss es. Und wir sind so klug, dass wir das immer wieder glauben. Und das ist eine Schande. Das ist eine Schade und das ist eine Schande. Weil wir wissen, dass Jesus gestorben war, gerade weil wir so schwach sind. Gerade weil wir das brauchen. Und seine Liebe zu uns ändert sich nicht. Wenn wir ihn einmal aufgenommen haben als unser Herr und Heiland, dann ist er das immer. Und er versteht uns immer. Lass uns mal Hebräer 10 aufschlagen. Und Vers 14. Bei jedem von diesen Schriftstellen könnte man eine ganze Predigt aufbauen. Aber ich will nur punktmäßig die Sachen hervorbringen. Das sind wichtige und ewige Wahrheiten. Denn mit einem Opfer hat er für immer die vollendet, die geheiligt werden. Mit einem Opfer, ein für alle Mal, ist er am Kreuz gegangen. Ein für alle Mal hat er uns geheiligt. Er hat uns vollendet, die geheiligt werden. Das heißt, seine Arbeit ist vollkommen. Diese Heiligung, die wir bekommen haben durch sein Tod am Kreuz, ist nicht eine Sache, der sich ändern kann. Der hat es vollendet. Und wenn Jesus irgendwas vollendet, dann ist es vollendet. Wir leben als Wesen mit einem ewigen Aspekt und auch einem irdischen, zeitlichen Aspekt. Wir leben noch auf dieser Erde. Obwohl wir nicht von dieser Erde sind, leben wir noch auf dieser Erde. Aber unser Heil ist im Himmel etabliert. Und wir sind ewige Wesen geworden durch den, dass Jesus für uns gestorben war und wir ihm aufgenommen haben. In dem Moment sind wir diese neue Kreatur gewesen. In dem Moment ist unser Geist ist durch seinen Geist erquickt und wir sind neu geboren als neue Wesen. Und so ist es, dass wir immer in dieser Spannung leben. Wir kämpfen mit der Schwachheit unseres Fleisches immer, aber wir sind immer die Überwinder. Weil Jesus es vollendet hat, durch sein ein für alle Mal Opfer, er hat es vollendet denen, die geheiligt werden. Könnt ihr das überhaupt aufnehmen? Dringt das ein bisschen tiefer als nur deinen logischen Verstand? Kannst du das in deinem Herzen wahrnehmen? Du bist vollendet durch diese einen Opfer, der Jesus gegeben ist, in dem Moment, wo du sagst, Jesus, ich nehme dich an als mein Herr und Heiland. Ist dieses noch nicht geschehen, dann ist das eine andere Frage. Dann musst du erstmal diesen Schritt machen und diese vollendende Erlösung für dich selber aufnehmen. Es ist nicht automatisch durch den, dass du in eine christliche Familie geboren bist. Es ist nicht automatisch, dass wenn du einfach hier im Siederzentrum sitzt oder in irgendeine andere Gemeinde. Ich denke, das ist uns allen klar. Aber ich will diese Annahme nicht machen und das nicht sagen, dass irgendjemand, wenn hier ist, der diese Entscheidung noch nicht gemacht hat, dass er rausgeht und meint, naja, ich muss nichts mehr machen. Doch, eins musst du machen. Du musst Jesus aufnehmen als dein Herr und als dein Heiland und ihm dein Leben geben. Okay? Wir waren kraftlos. Wir waren hoffnungslos in dieser Welt. Wir waren noch Sünder. Wir hatten nichts übrig für Gott. Wir waren Gott gegenüber sogar feindlich eingestellt. Wir hatten keine Ahnung, wie elend es uns ging. Wir waren alle auf dem sicheren Weg in die Hölle. Und zu der Zeitpunkt hat Jesus sein Leben für uns gegeben. Halleluja. Jesaja 53. Jesaja 53 und Vers 6. Ich denke, ich lese ab Vers 4, weil das ist bei mir fett gedruckt in der Bibel. Es ist immer gut, die fett gedruckten Verse mitzulesen. Das sind normalerweise sehr wichtige Wahrheiten. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartet wäre. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünden willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinem Weg. Aber der Herr warf unser alle Sünden auf ihm. Preis dem Herrn. Dieses Bild ist dermaßen wichtig, dass wir das sehen. Wenn wir diese Vollendung anschauen, wenn wir anschauen, was hat Jesus wirklich am Kreuz getan, wir sehen, dass im ersten Moment sind wir in diese elende Situation. Er hat uns erlöst, er hat das getan, er hat das Opfer gebracht. Was ist aber dadurch geschehen überhaupt? Und ich denke, wir können das sehen, erstens mal, in dem Moment, in dem Augenblick, wo er gestorben war. Was war markant? Ein paar markante Eigenschaften von diesem Augenblick. Wenn du das bedenkst, es gab diese Dunkelheit war da, die Erde bebte. Ich meine, Toten sind auferweckt in dem Moment, wo er starb. Das war die Schleier wurde zerrissen. Das heißt, im Alten Testament war es nur der Hohepriester möglich, hinter diesem Schleier zu gehen, und zwar nur einmal im Jahr und nur nachdem eine ganze Reihe von Opfer gemacht worden sind. Eine ganze, ganz bestimmte, vordefinierte, vorgegebene Ritual, wodurch symbolisch durch diesen Opfer der ganzen Schuld der ganzen Nation erstens einmal auf einen Sündenbock gelegt wurde. Es wurde geschlachtet, der eine wurde freigelassen in der Wildnis, und nachdem alles geschehen war, dürfte der hohe Priester einmal im Jahr, und die haben sogar einen Strick um seinen Fuß gebunden, und der hatte so Glöckchen auf sein Gewand, dass man ihm hören konnte beim Gehen. Und wenn man keine Glocken mehr hörte, dann wussten sie, jetzt müssen wir die Leiche rausholen. So ist es gewesen im Alten Testament. Um in Gottes Gegenwart überhaupt zu kommen, musste dieser ganze Ritus passieren, auf dass er rein genug war, um in Gottes Gegenwart zu bestehen. Und nun, beim Tod Jesu, ist diesen Vorhang, dieses, was uns getrennt hat von Gott, von oben nach unten zerrissen. Zugang, der Weg, wir machen den Weg frei. Jesus machte uns den Weg frei, weil es nimmermehr notwendig sein wird, solche Opfer bringen zu müssen, die nur vergänglich waren. Er ist jetzt ein für alle Mal mit diesem Opfer gekommen, der vollendete das Werk der Heiligung denen, die geheiligt werden. Preis dem Herrn. Wir haben es so gut. Wir wissen gar nicht, wie gut wir es haben. Ich habe gerade jetzt ein fünftes Buch Mose fertig gelesen. Und ich habe die letzten vier, ich habe das gelesen wie ein Roman, die ersten fünf Bücher Moses, da so weit bin ich jetzt gerade im Moment. Und es ist, da schüttelst du einfach den Kopf. Das sagst du, Mai, wie unmöglich, es geht nicht. Wie kann das doch sein? Die haben es so gut gehabt, schon damals, indem Gott mit ihnen gegangen ist. Die haben ihn gesehen als Säule, Feuersäule bei Nacht und Wolkensäule bei Tag. Und die Herrlichkeit des Herrn ist regelmäßig erschienen bei denen. Und Mose sprach mit Gott Angesicht zu Angesicht als echter Freund. Das waren Zeiten, wo die ganzen israelische Bevölkerung Gott wahrgenommen haben auf eine Art und Weise, wovon wir heute manchmal träumen. Ich frage mich manchmal, warum träumen wir so? Wenn wir damals gelebt hätten, hätten wir genauso versagt, wie sie versagt haben. Aber preis dem Herrn, wir haben es jetzt so gut. Was Jesus für uns getan hat, der Größe dessen, was er getan hat, wie können wir es erfassen? Ich frage mich, Herr, wie? Wie können wir es so kapieren, dass wir es wirklich kapieren, was wir in dir haben? Wie können wir es verstehen, Herr? Wie kann das vermittelt werden? Was hast du uns für Möglichkeiten gegeben, dass wir es wirklich erfassen? Auf dass es uns wirklich verändert. Auf dass wir das wahrnehmen und das so schätzen, dass wir einfach die Knie beugen und sagen, Gott, du bist der Herr. Nicht mein Weg, sondern dein Weg. Nicht mein Willen, sondern dein Wille geschehe. Wie können wir das erfassen? Und zu erkennen, was uns jetzt gegeben worden ist. Halleluja. Hoffentlich ist heute eine Hilfe dazu. Halleluja. Gott hat all unsere Schuld auf ihm verladen. Ich möchte jetzt mal schauen, und das habe ich von Derek Prince. Der hat wahrscheinlich das am klarsten dargestellt, von allem, was ich je gelesen habe, was der Tausch am Kreuz gewesen ist. Und ich ermutige euch, wenn ihr das noch nicht habt, es gibt das Büchlein Tausch am Kreuz und es gibt das Buch Söhne, deine persönliche Begegnung mit Gott. Zwei Bücher von Derek. Die sind absolute Knüller in diesem Bereich. Die erklären auf eine so klare Art und Weise, was hier wirklich geschehen ist. Und es ist so ermutigend und so auferbauend und es ist uns ein Schlüssel zur Überwindung in jeder Hinsicht. Also wenn du diese Bücher noch nicht hast, dann frag Margie, sie weiß Bescheid. Ich weiß nicht, ob die hinten auslegen. Wenn nicht, dann sollten sie. Aber das ist eine wunderbare Sache und ich kann das nur wärmstens empfehlen. Aber Derek hat aufgelistet, was Jesus für uns getragen hat und weil er das getragen hat, was wir dafür haben. Und eigentlich kann man das so zusammenfassen, dass man sagt, all das Schlechte, was auf uns hätte kommen müssen, hat Jesus getragen, auf das all das Gute, was ihm hätte treffen müssen, was ihm gehörte durch seine Gerechtigkeit, all das Gute, das Segen Gottes und alles, das kam uns zugute durch seinen Tod. Er trug unser ganzes Schmarrn und Schmutz und wir bekommen dafür all seine Reichtümer, all seinen Segen. Das ist eigentlich nicht fair. Aber das zeigt uns, wie groß Gottes Liebe ist uns gegenüber. Wie gerne, auch bei so einem Preis, mit welcher Hingabe er sich uns gebeugt hat. Das ist eine komische Gedanke, das ist eine schwere Gedanke, dass Gott sich uns hingegeben hat. Aber so ist es. Er trug es alles für uns. Größere Liebe hat niemand, als dass er sein Leben für seine Freunde gibt. Er hat sein Leben gegeben für uns. Er beugte sich unter nicht nur uns selbst, sondern unsere schmutzige Sündhaftigkeit, um das zu erlangen. Und was er erlangt hat, ist eine Gruppe von Menschen, Von, ja, seine neue Kreatur. Was ist das? Die Söhne Adams, ist es nicht mehr? Jetzt sind wir die Wiedergeborenen von Jesus. Er ist der Erstgeborene von vielen Geschwistern. Es ist eine neue Sache. Es ist eine Rasse, eine Mischung zwischen das Göttliche und das Menschliche. Eigentlich das, was Gott geplant hatte von Anfang an. Ewige Wesen, die mit ihm eine Gemeinschaft haben können. Das hat er davon. Das hat er daraus gewonnen. Und das war es ihm so viel wert, dass er das getan hat. Er ist durchgegangen. In Jesaja, so wie wir jetzt gerade gelesen haben, hat er unsere Sünden getragen. All das, was auf uns hätte kommen sollen, trug er. Das heißt, er wurde bestraft. Er trug unsere Strafe, auf dass wir die Vergebung erlangen. Es gibt keinen anderen Weg zur Vergebung, außer dass wir das annehmen. Sagen, danke Jesus, du hast meine Strafe auf dich genommen und dafür habe ich komplette Vergebung, denn du hast vollendet dieses Heiligungsprozess für die, die geheiligt werden. Es ist vollendet. Jesus wurde verwundet, denn durch seine Wunden wurden wir was? Geheilt. Siehst du den Tausch? Er hat Wunden auf sich genommen, auf dass wir Heilung empfangen können. Siehst du, wenn du das so siehst, dann ist es keine Frage mehr. Will Gott heilen? Natürlich will er heilen. Er trug auf sich diese Wunden, damit wir geheilt werden. Es ist eine bezahlte Rechnung. Es sind keine offenen Rechnungen mehr da. Ein für alle Mal bezahlt und getan und erledigt. Schlag mal 2. Korinther auf, bitte. 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 21. Und wiederum gehe ich nicht in den Zusammenhang so sehr hinein, da kannst du gerne diese ganze Kapitel lesen, aber hier ist diese geistliche Wahrheit, dieser Kernsatz. Denn Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes seien in Christus Jesus. Er trug unsere Sünde, der wurde zur Sünde gemacht. Ein Konzept, der gar nicht wirklich so in den Kopf geht. Ich wünsche, wir hätten eine größere Fähigkeit, diese Wahrheiten zu erkennen. Die dürfen nicht nur Wörter bleiben. Jesus ist zur Sünde gemacht worden. Alles, was Sünde heißt, wurde er. Und dieses hat Gott ans Kreuz nageln lassen. Und er hat es so gemacht, weil das die einzige Möglichkeit war, dass wir Gerechtigkeit wurden. In Jesus Christus, durch diesen Tausch, der am Kreuz geschehen ist, er trug unsere ganze Sündhaftigkeit, der wurde zur Sünde und wir wurden zur Gerechtigkeit durch ihn und in ihm. Das heißt, er in uns, in Jesus. Ist Jesus nicht in dir, dann bist du nicht die Gerechtigkeit Gottes, ganz einfach. Ist er in dir, dann bist du die Gerechtigkeit Gottes. Denn wenn er in dir ist, dann bist du in ihm. Tausch. Sünde, er nahm es, er wurde es. Und was haben wir davon? Wir haben die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. So, nun haben wir schon drei ganz konkrete Dinge. Wenn wir diesen Tausch betrachten, Jesus trug unsere Strafe, wir bekamen dafür völlige Vergebung. Er trug unsere Krankheiten und wir erhielten dafür Heilung. Heilung ist ein Erbrecht. Es ist eine gekaufte Sache. Jesus wurde zur Sünde gemacht und wir bekamen dafür die Gerechtigkeit Gottes. In Hebräer, wenn wir Hebräer aufschlagen, Hebräer 2 und Vers 9. Den aber, der eine kleine Zeit niedriger gewesen ist als die Engel, Jesus, sehen wir durch das Leiden des Todes gekrönt mit Preis und Ehre, denn durch Gottes Gnade sollte er für alle den Tod schmecken. Wir sehen ihn gekrönt. Er hat unseren Tod auf sich genommen und wir haben ewiges Leben bekommen. Er hat den Tod auf sich genommen und wir haben das ewige Leben. Er schmeckte den Tod einmal für alle. Was Jesus geschmeckt hat in seinen Sterben, werden wir nie schmecken müssen. Was einen Mensch durchmacht, der stirbt ohne Jesus, werden wir nie durchmachen müssen. Wir wissen nicht, was das ist. Aber er hat es für uns genommen. Wenn wir durch dieses Leben ins nächste Ebene passieren, wir verstehen das als Tod. Unser Leib stirbt. So beschreiben wir dieses Prozess. Aber den Tod, was wirklich Tod bedeutet, in seine Tiefe, werden wir nie erfahren. Preis dem Herrn dafür. Auch wenn wir sterben, leben wir. Amen. Also, Jesus hat den Tod für uns geschmeckt, auf dass wir das ewige Leben haben. Deswegen haben wir als Christen keine Angst mehr vor dem Tod. Wir sind nicht mehr geplagt mit diesen Gedanken des Todes. Was wird mit mir und so weiter und oh und grausig und furchterregend. Es ist natürlich anders, wenn du denkst, ja, oh, ich will keinen Schmerz leiden und so weiter und so fort. Und das sind auch Gedanken, die jeder hat. Aber weißt du, dass du eigentlich überhaupt keine Sorge machen musst? Weißt du, dass der Tod keine Kraft hat über dir? Dass du den Tod nie schmecken wirst, weil Jesus es für dich genommen hat. Das ist ein Tausch, der am Kreuz geschehen ist. Lass uns das mal in Römer 6 anschauen. Römer 6, Vers 23. Das ist eine bekannte Vers, einfach, denn der Sünde Sold ist der Tod. Die Gnade Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unseren Herrn. Halleluja! Und diese Gnade haben wir durch das, was Jesus am Kreuz getan hat. Das ist der einzige Grund, dass wir das haben. Weil er es getan hat am Kreuz von Golgatha. Und in dem Moment, wo wir das aufnehmen und ihm als Herr und Heiland aufnehmen, ist es unser Erbteil als Neugeborene in seiner Familie. Es ist erstaunlich. Wie sehr ist unser Leben geprägt davon, dass wir wie der Welt uns solche Sorgen machen. Um unser leibliches Wohl, wir so viel Sorgen darum, so viele Sachen gehen uns um den Kopf. Und doch ist der Tod nur einen Schritt hinein in seine Gegenwart für alle Ewigkeit. Nicht nur für uns, sondern für unsere Geliebten auch. Es ist einfach eine andere Sache als das, was uns gemahlen wird. Als die Welt uns malt. Es ist was anderes. Dieses Passieren von einer Phase des Lebens in den anderen, so ist es zu verstehen. Es ist eine Phase in der nächsten Phase des ewigen Lebens. Preis dem Herrn. Der Tausch. Der Tausch. In 2. Korinther 8, und Vers 9. Da heißt es, diese 8 und 9, wenn ihr ein bisschen denken würdet, was ist jetzt hier besprochen in diesen Versen? 2. Korinther 8 und 9. Jedes Mal, wo wir einen Opfer einsammeln, wo gehen wir denn hin? 2. Korinther 9, ab Vers 6. Also das Korinther 8 und 9 haben mit das Geben zu tun, die haben mit Geld zu tun, die haben mit materieller Güte zu tun. Und hier sagt es, ohne das wieder ganz zu lesen, ab in Vers 9 heißt es, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Jesus wurde arm, als er hier auf Erden lebte, war er nicht arm. Der hatte, so viel wir wissen, hatte er keine großen Villas, der hat keine Ferraris oder Lamborghinis oder solche Dinge, der hat keinen tollen Boot, womit er über den See Genezareth reiste oder so, oder kein Jumbojet oder sowas. Der sowas hatte nicht, aber der hat immer alles, was er brauchte und noch mehr. Die waren immer dabei, die Armen zu helfen. Die hatten immer eine Kasse dabei, haben immer was geben können. Und die haben nie Sorgen gemacht. Die haben immer die Steuer bezahlt, auf ungewöhnliche Art manchmal. Aber die haben sie immer, der hatte immer, was er brauchte. Und wenn er nicht hatte, sagte Petrus, geh und fang mal Fisch und das Geld, was du da rein findest, dann gib es den Zöllnern. Der war nicht arm, der war absolut reich. Der war ein Mann, der Macht ausübte über das Ganze, seine ganze Umgebung. Über die physischen Gesetze der Natur übte er Macht und Autorität aus. Über Krankheiten, über Tod, über Dämonen. Der war absolut reich in jeder Hinsicht. In der Macht und der Autorität, in materiellen Dingen, in seinem Charakter. Er war eine zufriedene Persönlichkeit, ohne Mangel, in irgendeiner Art und Weise. Amen. Wie sah es aus, aber als er am Kreuz hing? Er hatte nichts. Er hatte keine Rechte. Er hatte keine Autorität. Er hatte nichts. Er wurde verladen mit unseren Schmutz und Dreck und Sündhaftigkeit. Der wurde von seinem Vater verlassen. Der hatte nichts. Der war nichts anerkannt. Die Bibel sagt uns, der war so zerschlagen, dass niemand ihm einfach anschauen wollte. Die haben ihm alle abgelehnt. Alle seine Geliebten, sein Volk, jeder hat ihm abgelehnt. Er war total arm. Total arm. Auf eine Art und Weise, die wir, Gott sei Dank, nie erfahren werden müssen. Warum? Weil er unsere Armut trug, haben wir seine Reichtümer. Die Tatsache, dass wir nicht in diese Reichtümer wandeln, ist nicht sein Problem, das ist unser Problem. Aber der Tausch ist geschehen, ein für alle Mal, und es steht uns als ein Erbrecht da. Nun, die Reichtümer, das ist auch eine Sache, die wir immer wieder missverstehen. Wir verstehen in Mercedes, Lamborghini, großen Boot, Jumbojet. Das verstehen wir unter Reichtum. Wir verfehlen aber, was echter Reichtum ist. Leben in einer Souveränität, leben in einer Zufriedenheit, mit einer Genügsamkeit, mit einem all das, was ich brauche und noch mehr zu jedem guten Werk, denn Gott kann machen, dass alle Gnade, in allen Dingen, alle Zeit volle Genüge, das ist allen Dingen, alle Zeit volle Genüge, dies sind Worte, die wir verstehen, aber die müssen wir hier verstehen. Das heißt nicht, dass wir die Reichsten in unserer Nachbarschaft sind. Das heißt nicht, dass wir alles Materielles haben. Das heißt, dass wir souverän als Kinder Gottes durch unser Leben gehen, dass wir in Freude und Freiheit geben können, wo es notwendig ist, wo wir nicht auf unsere nächste Krümmel schauen müssen, auf unser nächstes kleines Ding schauen müssen, wo wir macht euch keine Sorgen machen können. Sorgt euch nicht darüber, was ihr leben, was ihr tragen würdet, was ihr essen würdet. Trachtet zuerst nach meinem Reich und allen diesen Dingen werden euch widerfahren. Das ist Reichtum. Es kann kommen, was kommen soll, auf das wir all das erfüllen, wozu Gott uns berufen hat. Brauchst du einen Jumbojet dazu? Es kann kommen. Ich habe nichts dagegen, wenn Gott uns einen schönen Flugzeug geben würde. Da brauche ich einen Pilot dazu, bitte, wenn das so ist. Dass wir eine schöne Landebahn in meine Nähe wäre auch schön, Vater, wenn ich jetzt immer so reisen müsste. Dann hätte ich auch kein Problem, das zu erhalten. Aber es zu erhalten, nur es zu haben, das ist total sinnlos für mich. Das ist sinnlos für mich. Amen. Aber all das, was wir zu dem brauchen, wozu Gott uns berufen hat, das gibt er. Und wenn wir hineinfallen in diese Falle des Sorgenmachens, diese Falle des Ungenugsamkeit, diese Falle der Armutgedanken, dann müssen wir wissen, was geschehen ist am Kreuz. Wir müssen verstehen, was er für uns getan hat. Der hat unsere Armut auf sich genommen, auf dass wir seine Reichtum haben. Was ist unsere Erbschaft? Und der Vater im Himmel, wenn er uns schon seinen Sohn gegeben hat, wird er nicht doch mit ihm uns alles geben, sagt der Schrift. Ist Gott kleinlich, dass er sagt, nein, du hast meinen Sohn jetzt, das reicht. Er hat uns in seinen Sohn alles gegeben. Wir leben in einer Situation, wo es so viel mehr zu empfangen ist, als das wir wahrnehmen. Wir lassen uns durch die Hinterlistigkeit des Feindes, durch das logische Denken unseres Hirns, durch das, die Situation, wir sind ja geprägt von unserer Gesellschaft, wie wir aufgewachsen sind, wie wir gelernt haben in der Schule und so weiter. Wir sind getrimmt in unserer Gesellschaft in eine bestimmte Art und Weise zu denken. Aber durch diesen Tausch am Kreuz haben wir das Vorrecht und die Möglichkeit, anders zu denken, weiter zu denken und so nicht so sehr unter der Einfluss des Zeitgeistes zu leben. Der Einfluss des Zeitgeistes ist, wenn ich weiß, mein Nachbar schaut auf mich und sagt, oh, der arme Kerl. Was für ein komische Leute, der hätte ja so viel haben können, wenn er nur ein bisschen anders handelt. Wenn du nur dich behaupten würdest und geh doch über eine paar Leichen und du könntest ja so groß und könntest das sein und das sein. Die Welt sieht dich an mit anderen Augen als Gott. Und die Welt weiß nicht, was du alles für Reichtümer hast in dir. Die erkennen das aber, und ich denke, fast jeder hat das wahrscheinlich erfahren, die erkennen deine Reichtümer, wann? In Zeiten der Bedrängnis. Dann plötzlich stehst du da, anders als die Welt. Und sagen, was hast du denn? Wie kannst du denn so sein, so fröhlich sein, mitten in diesem Getümmel? Amen, wer hat das schon mal erlebt? Immer wieder und immer wieder. Er wurde arm. Und wir sind reich. Danke, Jesus. Danke für diese Reichtümer. In Hebräer 12 und Vers 2, da heißt es, darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugnis, von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt. Und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Und aufziehen zu Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Friede haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Da sehen wir, dass Jesus, als er ans Kreuz ging, er erduldete das, der nahm die Schande auf sich. Schande. Schande ist eine Lieblingswaffe des Feindes. Er gibt uns Gefühle der Schande, der Scham. Der bringt uns immer wieder runter damit. Und wir meinen, ich bin es nicht wert. Das ist eine Unterdrückung, die immer wieder geschieht. Aber Jesus erlitt unsere Schande. Das ist eine von den Sachen, die er auf sich trug. Er nahm unsere Schande auf sich, damit wir seine Herrlichkeit haben. Er sagt in Johannes, Vater, ich gebe ihnen die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast von Anfang an. Er hat uns Herrlichkeit gegeben. Wir sind sein Leib, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Wir teilen seinen Selbst, seinen Charakter, seine Herrlichkeit. An dem dürfen wir teilhaben, weil er unsere Schande ans Kreuz trug. Das ist ein wichtiger Aspekt. Er erlitt, wenn du Matthäus 27 oder die einfach überhaupt die Kreuzigung im Sinne hast, was hat er geschrien? Vater, Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der wurde abgelehnt bis zum geht nicht mehr. Und ich meine das echt. Es gibt kein weiter als von dem Vater im Himmel abgelehnt zu sein. Er ertrug diesen Ablehnung. Und was haben wir dafür? Totale Annahme im Vater. Wir sind total aufgenommen, angenommen, so wie wir sind. Wir sind die Gerechtigkeit Gottes in Jesus Christus. Er trug unsere Ablehnung, damit wir angenommen wurden in der Geliebten. Und das Letzte ist Galater 3 und die Verse 13 und 14. Christus aber hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes, da er zum Fluch wurde für uns. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Damit der Segen Abrahams unter den Heiden komme in Christus Jesus und wir den verheißenen Geist empfingen durch den Glauben. Jesus wurde zum Fluch. Genauso wie er zur Sünde wurde, so wurde er auch zum Fluch für uns. Auf dass wir nicht mehr verflucht sind, sondern das Segen Abrahams empfangen. Und wenn du den verstehen möchtest, was der Segen Abrahams ist, dann brauchst du nur Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, 5. Mose 28 lesen, dann siehst du, wie groß diesen Segen ist. Es ist ein Segen in jeder Hinsicht. Es ist Gnade in allen Dingen, alle Zeit, volle Genüge. Es ist ein Segen, wenn du in der Stadt bist, wenn du auf dem Land bist. Es ist ein Segen, wenn du dich hinlegst, ein Segen, wenn du aufstehst. Es ist ein Segen auf dein Bachtrug. Es ist ein Segen auf dein Vieh. Es ist ein Segen auf dein Hab und Gut. Es ist ein Segen auf die Arbeit deiner Hände. Alles, was du tust, wird gelingen. Es ist ein Segen, der allumfassend ist in allen Dingen, in jedem Bereich unseres Lebens. Das hat er erkauft für uns am Kreuz. Wir neigen dazu, wo wir sagen, naja, jetzt bin ich wieder geboren, jetzt muss ich das ausarbeiten. Und umso mehr ich das ausarbeite, umso mehr komme ich in diesen Segen hinein. Es gibt eine Wahrheit da drin. Es ist sicherlich, umso mehr wir uns auf ihm richten und seinen Reich suchen, umso mehr folgen auf natürliche Art und Weise die Manifestation seinen Segen. Aber die Tatsache ist, in dem Moment, wo Jesus gestorben war, ist es unsers. Ist es unsers. Diese Lehre, wo es heißt, bekenne nur das Positive, bekenne es, gib es seinen Namen, dass du es bekommst. Und so, es gibt eine Wahrheit da drin. Es gibt eine Wahrheit. Es gibt auch das Pendelschwingen ins Extreme hinein, wo man vergisst, worauf alles basiert ist. Aber die Tatsache ist, all das, wofür Jesus bezahlt hat, ist bezahlt. Steht zur Verfügung. Warum erfahre ich das nicht in meinem Leben? Deswegen bekommt ihr heute diese Lehre. Es ist zu erfahren, aber dieses Prozess des Wachstums darin, es ist genauso wie Jesus nicht das gesamte verheißene Land gegeben hat im ersten Augenblick. Er hat gesagt, das gebe ich euch Stück für Stück, auf dass nicht die wilden Tiere sich vermehren und dass du von den wilden Tieren zerrissen wirst. Ich gebe es dir Stück für Stück, so wie du es ertragen kannst. Aber unsere Grundlage des Glaubens muss basiert sein auf diese biblische Tatsache, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Ich wiederhole jetzt nur ganz kurz. Es sind 8 verschiedene Aspekte des Tausches, die ich euch heute gegeben habe. Und dies sind: erstens einmal, Jesus wurde bestraft, auf dass wir vergeben werden. Jesus wurde verwundet, auf dass wir geheilt werden. Jesus wurde zur Sünde gemacht, auf dass wir die Gerechtigkeit Gottes in Jesus Christus wurden. Jesus nahm den Tod auf sich, damit wir das ewige Leben haben. Jesus wurde total arm, auf dass wir in den totalen Genuss seiner Reichtümer kommen. Er trug unsere Schande, damit wir Herrlichkeit erfahren dürfen. Er trug unsere Ablehnung, auf dass wir die totale Annahme des Vaters genießen. Und letztlich, er wurde zum Fluch, auf dass wir das Segen haben, seinen vollen Segen. Möge Gott euch das so tief hineinpflanzen in eurem Herzen, dass ihr darauf euer Leben ausrichten könnt. Es gibt keine andere Basis für unseren christlichen Glauben. Es gibt keine andere Basis, wovon wir in die Überwindung hineintreten können. Und auf diese Basis ist uns, wie der Schrift sagt, nichts unmöglich. Ohne Jesus können wir nichts, aber mit ihm ist nichts unmöglich. Amen. Halleluja. Vater, ich will dir noch einmal danken heute, dass du Jesus gesandt hast, um für uns zu sterben, all das zu tragen. Jesus, ich will dir danken, dass du das getan hast. Dass du dein Alles gegeben hast für uns, Jesus, und dass wir deswegen in eine neue Art und Weise leben können. Ich danke dir, Herr.
Lebe ich, du nicht ich. Jesus lebt in mir. Und das Leben, das du jetzt siehst, ist durch den Glauben an ihn, der mich liebt und sich für mich gab. Oh ja, du starbst für mich auf Golgatha, Herr.
Du starbst für mich, Herr.
Du starbst für mich auf Golgatha, Herr. Sünde gemacht, auf dass ich die Gerechtigkeit Gottes zu werden vermag. Du hältst gar nicht zurück, bereitest mir die Bahn. Oh ja, du starbst für mich auf Golgatha, Herr.
Du starbst für mich, Herr.
Du starbst für mich auf Golgatha, Herr. erhebe dich, Herr. Ich preise deinen Namen. Mein Leben hat einen neuen Sinn, seitdem du zu mir kamst. Durch deine Wunden bin ich geheilt, durch dein Blut frei gemacht. Oh ja, du starrst für mich auf Golgatha her.
Du starrst.